Ich vermute, die neue Regierung wird hier einen kniffligen Spagat bewältigen müssen, um damit eben die erforderliche Zweidrittelmehrheit im Bundestag zu bewerkstelligen.
Und das war schon ein sehr klares Statement von Friedrich Merz. Wenn man dieses Statement zur Unabhängigkeit von den USA weiterfasst, dann könnte das langfristig schon spürbare Auswirkungen auf die Kapitalmärkte haben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer ersten Analyse der Wahl zum Deutschen Bundestag. Das HVB Marktbriefing hat für Sie kurzfristig diese Sonderausgabe produziert, denn noch selten zuvor lasteten auf einer Wahl so hohe Erwartungen von Unternehmen, Investoren und Verbrauchern wie auf der Abstimmung im Februar 2025. Fest steht bislang, der nächste Bundeskanzler heißt sehr wahrscheinlich Friedrich Merz von der CDU, der allerdings wird für eine regierungsfähige Mehrheit nicht ohne Koalitionspartner auskommen. Was kann man also so kurz nach dem Wahlabend ablesen? Welche Trends und Richtungsentscheidungen erwarten Unternehmen und Kapitalmärkte von diesem Ergebnis? Ich habe dazu die HVB-Experten Andreas Rees und Philipp Gestakis eingeladen, die trotz hoher Termindichte am Tag nach der Wahl hier im Marktbriefing ihre Einschätzungen zur wohl wichtigsten politischen Abstimmung der letzten Jahre abgeben. Hallo ihr beiden, danke, dass ihr euch die Zeit für diesen Sonderpodcast genommen habt.
Hallo, grüßt euch.
Hallo.
Andreas, im ersten Überblick, was ist die herausragende Botschaft dieses Wahlergebnisses für dich als Chefvolkswirt der HVB?
Oh, Titus, das ist natürlich etwas hochgegriffen, aber wenn ich mir jetzt was wünschen könnte aus der Sicht eines Volkswirts, dann das Folgende. Die Regierung legt eine Art Masterplan vor. Das könnte so eine Mischung sein aus kurzfristigen Konjunkturmaßnahmen und einigen wichtigen Strukturreformen. Das würde auf der einen Seite die Privathaushalte als auch die Unternehmen beruhigen. Die haben in den letzten Jahren viele Veränderungen durchgemacht. Es gab viele Belastungen, zum Beispiel höhere Energiepreise oder auch die Bewältigung der Energiewende, verschiedene Regulierungen. Also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann, dass die neue Regierung unter Beweis stellt, dass sie die Weichen wieder auf Wachstum stellen kann. Das würde das Vertrauen in die Fähigkeit der Politik fördern, und mehr Vertrauen bedeutet auch, dass die Ausgaben von Privathaushalten und Unternehmen wieder steigen. Denn wenn ich mir die Umfragen so anschaue, zum Beispiel Deutschlandtrend, vor der Wahl haben mehr als 80% der Deutschen gesagt, dass sie sich Sorgen machen über die politische und wirtschaftliche Lage. Also wir brauchen wieder etwas mehr Optimismus und alleine das würde schon ein bisschen mehr Schub bringen für die Wirtschaft.
Philipp, als Chief Investment Officer der HVB verwaltest du federführend ein umfassendes Anlagevermögen für eure Kunden. Wie lautet für dich aus Finanzmarktsicht die Überschrift über diesen Wahlausgang?
Ja, also grundlegend positiv, mit der ein oder anderen Einschränkung. Die Mehrheitsverhältnisse sind ja nicht ganz einfach im neuen Bundestag. Die Märkte haben auch grundlegend positiv reagiert, zumindest bis zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Podcastes. Allerdings ist es jetzt auch so, dass das Ergebnis nicht deutlich anders ist als das, was vorher erwartet wurde. Und deswegen sind das, was vorher gepreist wurde, nämlich durchaus eine positive Entwicklung für die deutsche, auch für die europäische Konjunktur, entsprechend in dem Ergebnis an den Kapitalmärkten reflektiert. Also ein etwas stärkerer Euro-Dollar-Wechselkurs und auch der deutsche Aktienmarkt hat positiv reagiert.
Es wird ja viel Geld kosten, um Deutschland an seinen vielen aktuellen Schmerzpunkten wieder flott zu machen. Stichworte sind Digitalisierung, mehr Bildung, aber auch die massiven Verteidigungsausgaben, die jetzt anstehen. Dafür müssen enorme Haushaltsposten eingestellt werden. Und da steht bislang die Schuldenbremse im Weg. Wie stehen denn nun die Chancen, Andreas, dass hier mehr Flexibilität möglich ist, dass die Schuldenbremse gelockert wird?
Als Volkswirt muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen und erstmal grundsätzlich sagen, höhere staatliche Investitionen kann man natürlich auch durch Einsparungen finanzieren. Allerdings jetzt gleich wieder die Einschränkung. Der finanzielle Mehrbedarf, der dürfte so gewaltig sein in den nächsten Jahren, dass das vermutlich durch Einsparungen politisch nicht durchsetzbar ist. Es gibt Studien, die schätzen, dass in den nächsten 5 Jahren bis zu 800 Milliarden Euro mehr für die Infrastruktur, für die Energiewende, für die Bundeswehr und für Erziehung und Bildung ausgegeben werden müssen. Und das ist natürlich eine gewaltige Summe. Wenn man jetzt Schulden macht, dann hinterlässt man den zukünftigen Generationen sicherlich auch eine Last durch Zinszahlung und durch Tilgung. Aber gleichzeitig hat man natürlich aber auch die Chance auf ein höheres Wachstum und man hinterlässt eben den zukünftigen Generationen auch eine bessere Infrastruktur. Also das dürfte sich auszahlen. So, aber jetzt zurück zu deiner Frage, Titus. Da ist jetzt viel Spekulation drin aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Bundestag. Die CDU, CSU, SPD und Grüne haben keine Zweidrittelmehrheit, haben sie ganz knapp verfehlt. Und das wäre eben notwendig, einmal, wenn man das machen möchte, für die Lockerung der Schuldenbremse. Das wäre aber auch notwendig, wenn man Schattenhaushalte verabschieden wollte. Also wie man das zum Beispiel gesehen hat vor knapp 3 Jahren bei diesem Sondervermögen für die Bundeswehr. Also auch hier würde man eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, im Übrigen auch im Bundesrat benötigen. Die AfD dürfte einer Lockerung der Fiskalpolitik vermutlich nicht zustimmen. Und deshalb wird viel von der Linken abhängen. Wir haben gestern Abend nach der Wahl gehört, dass die Linke bereit ist, höhere Ausgaben für Infrastruktur, für Bildung und so weiter mitzutragen. Gleichzeitig ist die Linke aber gegen eine Erhöhung der Militärausgaben. Und deshalb wird die neue Regierung, also da ist jetzt sicherlich viel Spekulation dabei, aber ich vermute, die neue Regierung wird hier einen kniffligen Spagat bewältigen müssen. Also man könnte zum Beispiel versuchen, Ausgaben für die Bundeswehr aus dem regulären Bundeshaushalt zu finanzieren und gleichzeitig Schattenhaushalte für die Infrastruktur aufzulegen, um damit eben die erforderliche Zweidrittelmehrheit im Bundestag zu bewerkstelligen. Was auch noch möglich wäre, alternativ könnte die Bundesregierung versuchen, die Schuldenbremse wieder vorübergehend auslaufen zu lassen, also dass man sie vorübergehend außer Kraft setzt, indem man sich aufgrund der geopolitischen Situation auf eine Notsituation beruft. Aber so wie ich das sehe, ich bin kein Jurist, ich bin Volkswirt, ein solcher Schritt, das würde zwar nur eine einfache Mehrheit im Bundestag erfordern, aber vermutlich wäre das juristisch umstritten und das könnte dann auch vor dem Bundesverfassungsgericht landen.
Die Zweidrittelmehrheit im Bundestag könnte also schwierig werden, das hast du gerade beschrieben. Man liest immer mal wieder, dass es auch noch andere Möglichkeiten geben könnte, die Schuldenbremse zu lockern oder haushaltspolitisch mehr Spielraum zu bekommen. Hast du da Informationen und bestehen aus deiner Sicht tatsächlich Möglichkeiten, dass zum Beispiel die alte Regierung noch diese Lockerung durchführt?
Ja, Titus, ich habe das auch gelesen, dass der alte Bundestag noch über eine Lockerung der Schuldenbremse oder über einen Schattenhaushalt entscheidet, weil hier wäre eine Zweidrittelmehrheit von CDU, CSU, SPD und Grünen gegeben. Also ich habe das auch gelesen. Und was ich weiß, ist, dass innerhalb von 30 Tagen nach der Bundestagswahl der neue Bundestag zusammenkommen muss. Das steht so in der Verfassung, im Grundgesetz. Also rein theoretisch, so wie ich das verstehe, wäre ein Zeitraum von 1 Monat gegeben. Und das hätte natürlich auch vielleicht durchaus ein Geschmäckle. Also wir werden es wissen, über kurz oder lang, innerhalb von 1 Monat, ob das möglicherweise ein gangbarer Weg ist.
Bis zu 800 Milliarden Finanzierungsbedarf, Philipp, Staatsschulden und Schuldenbremse, das sind ja auch immer Themen für Investoren am Anleihenmarkt. Womit rechnen denn die Anleger jetzt nach der Wahl? Halten die eine Lockerung der Schuldenbremse für möglich?
Ja, Titus, das war eines der wesentlichen Entwicklungen am Kapitalmarkt bezüglich der fiskalischen Situation der Bundesregierung, nämlich die Erwartung, dass in Zukunft mehr deutsche Staatsanleihen emittiert werden könnten. Das hat man am Kapitalmarkt gesehen an einer Größe, die diesbezüglich beobachtet wird, nämlich an den sogenannten Bund-Swap-Spread, also der Renditedifferenz zwischen den Staatsanleihenrenditen und den sogenannten Swap-Raten. Beides sind bezogen auf die Bundesrepublik Deutschland Zinsinstrumente. Die Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland sind ja mit einem AAA-Rating sozusagen kreditrisikofrei, enthalten also keine signifikante Kreditrisikoprämie. Bei den Swap-Sätzen kann man das ein bisschen anders sehen, aber auch die sind im Wesentlichen ein Zinsinstrument. Und die Differenz daraus die ist in den vergangenen Jahren, ich muss mal sagen, fast Jahrzehnten so gewesen, dass die Renditen der deutschen Staatsanleihen deutlich niedriger waren als die gleichlaufenden Renditen oder Zinsen von sogenannten Swap-Kontrakten. Und das hat sich geändert. Der Grund, warum die deutschen Staatsanleihen deutlich niedrige Renditen hatten, war, dass es ganz wenige Emissionen gab. Nachfrage nach deutschen Staatsanleihen ist groß am Kapitalmarkt und es gab wenige Anleihen. Und deswegen hatten die einen sozusagen Zinsvorteil. Wenn jetzt die Bundesrepublik Deutschland in Zukunft mehr Anleihen emittieren sollte, dann kann sich dieses Verhältnis eben umkehren und der sogenannte Bund-Swap-Spread, der ist deutlich geringer geworden, zuletzt sogar einige Basispunkte im positiven Bereich, also dass die 10-jährigen Bundesrenditen sogar leicht über den Swap-Raten lagen. Wichtig dabei ist natürlich die Frage, wie zusätzliche Schulden sich auf das Wachstum auswirken. Und da wollte ich noch eine interessante Studie anführen. Der Andreas hat ja viel auch gesagt, wie die Notwendigkeit sein könnte, eben bezüglich Verteidigungsausgaben. Da gab es nämlich kürzlich eine Studie vom Kieler Institut für Weltwirtschaftsforschung. Und die haben berechnet, dass das europäische Bruttoinlandsprodukt zwischen 0,9 und 1,5% pro Jahr gesteigert werden könnte, wenn die Verteidigungsausgaben der NATO-Staaten von 2% auf 3,5% gesteigert werden würden. Die Voraussetzung für diesen positiven Effekt des Bruttoinlandsproduktes ist aber, dass der Fokus der Beschaffung sich verschiebt. Nämlich bisher kommen laut dieser Studie 80% der Beschaffungen von außerhalb der EU. Und um eben einen Wachstumseffekt zu erzeugen, muss ein deutlich größerer Teil in der Region bleiben. Und das könnte dann eben auch Spillover-Effekte in andere Industrien und in Produktivitätswachstum nach sich ziehen. Also das heißt, die Aussetzung oder die Modifikation der Schuldenbremse oder über andere Kanäle mehr Staatsausgaben, die schuldenfinanziert sind, könnten, wenn sie richtig investiert werden, auch positive Wachstumseffekte erzielen.
Andreas, die ganzen strukturellen Probleme mancher Branchen, die vielerorts schwindende Innovationskraft, die Bürokratie, all das waren ja Themen im Wahlkampf, was die Wirtschaft angeht. Vor allem vor dem Hintergrund der drohenden Zölle aus Amerika. Wie viel Beinfreiheit wird denn eine neue Bundesregierung überhaupt haben, hier schnell und wirksam handeln zu können?
Ja, Deutschland ist natürlich aufgrund seiner Exportabhängigkeit stärker von höheren Zöllen betroffen als andere Länder. Aber Deutschland kann jetzt natürlich auch hier nicht gleich einfach loslegen, wenn es um höhere Zölle geht oder um mehr Protektionismus. Also das muss natürlich im Rahmen der Europäischen Union passieren. Und da haben andere Länder, die weniger exportabhängig sind, vielleicht auch einen etwas anderen Blick auf die Situation. Das hat man ja letztes Jahr gesehen mit den höheren Zöllen auf chinesische Elektroautos. Frankreich und auch einige andere Länder haben da eine harte Linie verfolgt und Deutschland wurde am Ende dann überstimmt. Also ich glaube, wenn es jetzt um Trump geht und höhere Zölle, die Europäische Union auch hier, sie müssen sich zusammensetzen und sich grundsätzlich aktiver Gedanken machen über eine gemeinsame Außenwirtschaftspolitik. Das ist ja ein Bereich, der bislang kaum eine Rolle gespielt hat, aber der jetzt immer wichtiger wird. Also es geht darum, wie man mit den USA, mit höheren Zöllen umgeht. Was ist die europäische Antwort auf chinesische Subventionen? Und da gibt es keine einfache Antwort auf die Frage. Aber wenn ich mir als Volkswirt etwas wünschen dürfte im aktuellen Umfeld, ich würde es aus Sicht der Europäischen Union versuchen, gerade gegenüber den USA Piano zu spielen. Also vielleicht LNG abkaufen, einen Deal machen. Natürlich nicht alles hinnehmen, also eine gewisse Gegenreaktion, das ist in Ordnung, aber keine Eskalation. Denn das wäre für die deutsche Industrie nicht gut und das würde eben auch wirklich zu gar keinem guten Zeitpunkt kommen. Die Aktivitäten hier sind immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau.
Für mich wird absolute Priorität haben, so schnell wie möglich Europa so zu stärken, dass wir Schritt für Schritt auch wirklich Unabhängigkeit erreichen von den USA. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich so etwas mal in einer Fernsehsendung sagen muss.
Friedrich Merz war in der ZDF-Elefantenrunde gleich nach dem Wahlergebnis eigentlich sehr deutlich. Das, was wir gerade gehört haben, war aber in erster Linie auf Verteidigungs- und Sicherheitspolitik gedreht. Aber was würde denn das wirtschaftlich bedeuten und was meint der Kapitalmarkt dazu, Philipp?
Das war schon ein sehr klares Statement von Friedrich Merz. Übrigens als eine Persönlichkeit, die mit sehr großer Klarheit spricht, habe ich ihn auch persönlich kennengelernt. Ich hatte ihn damals in seiner Funktion als Chairman des Aufsichtsrats von BlackRock Deutschland getroffen und mich mit ihm unterhalten. Wenn man dieses Statement zur Unabhängigkeit von den USA weiterfasst als bezogen auf die Außen- und Sicherheitspolitik, in diesem Kontext ist es ja in der Elefantenrunde gefallen, dann könnte das langfristig schon spürbare Auswirkungen auf die Kapitalmärkte haben. Wenn es nämlich um die digitale Souveränität Europas geht, also um die Abhängigkeit von digitalen Dienstleistungen von US-Unternehmen. Diese digitalen Dienstleister umfassen ja einen signifikanten Teil der sogenannten Magnificent Seven. Und jetzt muss man sich deren Geschäftsmodell genau anschauen. Denn das zentrale Element der Geschäftsmodelle dieser digitalen Dienstleister aus den USA ist ja, dass das Geschäftsmodell geschützt ist durch Netzwerkeffekte, also zum Beispiel Login-Effekte bei Betriebssystemen und Bürokommunikationssoftware. Und dieser Schutz der Geschäftsmodelle durch Netzwerkeffekte ist aber langfristig durchaus angreifbar, sollte ein breiter Konsens in Europa entstehen, dass wir auch unsere digitale Souveränität stärken müssen. Und dazu gibt es übrigens auch breit diskutierte Vorschläge. Die Innovationsökonomin Francesca Bria hat die sogenannte Eurostack-Initiative vorgeschlagen, also den Aufbau einer eigenen, umfassenden digitalen Infrastruktur für Europa. Auch hier geht es natürlich um Investitionen. Francesca Bria schätzt, dass dieser Wandel etwa 10 Jahre dauern würde und Investitionen in Höhe von rund 300 Milliarden Euro erfordern würde. Die Geschäftsmodelle der Magnificent Seven könnte das langfristig aber schon vor ein Problem stellen, denn ein erheblicher Teil ihrer Erträge kommen ja aus Europa.
Lass uns noch kurz auf den Aktienmarkt eingehen. Seit dem Amtsantritt von Donald Trump im Januar als US-Präsident ging es da ja immer weiter aufwärts. Davor war auch schon ein positiver Trend natürlich zu bemerken. Ist dieser Trend denn nun nach der Bundestagswahl noch intakt? Was treibt die Märkte aktuell während der nun ja sehr wahrscheinlich werdenden Ära Merz?
Also die Aktienmärkte für Europa waren ja seit Jahresbeginn schon sehr stark, allen voran die deutschen Aktienmärkte. Die haben natürlich ein entsprechendes markt- und wirtschaftsfreundliches Ergebnis der Bundestagswahl schon ein Stück weit vorweggenommen. Also das sieht man auch daran, dass der Aktienmarkt zumindest heute Vormittag nicht extrem positiv nochmal zusätzlich reagiert hat, weil das Ergebnis mehr oder weniger schon entsprechend eingepreist war. Natürlich ist es aber so, dass wenn eine neue Bundesregierung entsprechende Entscheidungen treffen würde, die dazu führen, dass die deutsche und auch die europäische Wirtschaft gestärkt werden würde, dass das nochmal zusätzliche Effekte haben könnte. Dazu ist aber durchaus die Voraussetzung notwendig, dass sich hier die Stimmung dreht und auch in Europa eine positivere Stimmung entsprechend eintritt. Und dann können die Aktienmärkte auch nochmal zusätzlich zu den bereits positiven Renditen, die wir gesehen haben, sich weiterentwickeln. Man muss allerdings auch schon mal zumindest ein bisschen warnend sagen, dass natürlich ein großer Teil dessen, was möglich erscheint, auch schon bereits eingepreist wird. Also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass wir, sag ich mal, jede 2-Monats-Frist 10-12% Performance am europäischen oder am deutschen Aktienmarkt sehen werden. Ein wichtiger Teil schon eingepreist, aber natürlich ist es so, dass das Ganze schon auch eine positive Dynamik an den Aktienmärkten oder an der Wirtschaft für Europa mittel- bis langfristig auslösen kann. Und das wäre natürlich unterstützend für die Aktienmärkte mittel- bis langfristig.
Vor dem Hintergrund dessen, was du jetzt gesagt hast, hat sich denn grundsätzlich etwas geändert an eurer Portfoliostrategie, nachdem man jetzt weiß, dass eine große Koalition eher wahrscheinlich geworden ist?
Grundsätzlich nicht, weil das unsere Arbeitshypothese war, was da jetzt rausgekommen ist. Wir würden unsere Anlagestrategie, die auf der Aktienseite immer noch eher sich auf defensive, weniger zyklische Branchen fokussiert, dann überprüfen und modifizieren und möglicherweise stärker in Richtung zyklische Branchen gehen, also zum Beispiel die Chemieindustrie, die Grundstoffindustrie, die Baustoff- und Dienstleistungsindustrie in diesem Bereich, also Unternehmen, die typischerweise stärker davon profitieren, wenn die Wirtschaft wieder deutlich stärker wächst, wenn es eben glaubwürdige und konfidente Anzeichen dafür gibt, dass wir hier in Europa auch einen zyklischen Aufschwung sehen. Das ist durchaus möglich, aber diese Bestätigung, die würden wir abwarten. Bis dahin fühlen wir uns mit unserer Allokation eigentlich sehr wohl, weil es auch das Szenario ist, was wir eigentlich im Großen und Ganzen in unserer Allokation entsprechend berücksichtigt hatten.
Andreas, dich noch abschließend gefragt. Man hat häufig den Eindruck, dass Koalitionsgespräche endlos dauern. Bis Ostern, also in etwa 8 Wochen, soll nun eine neue Regierung stehen, sagt Friedrich Merz. Ist das realistisch aus deiner Sicht?
Naja, also was dafür sprechen könnte, ist einfach der Umstand, dass der Druck enorm hoch ist, rasch eine Regierung zu bilden. Wir haben einmal Trump, wir haben geopolitische Veränderungen, Anspannungen. Wir haben aber natürlich auch eine sehr schwache wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Ich glaube, das spricht schon für eine rasche Regierungsbildung. Und wenn man sich mal die Koalitionsverhandlungen der letzten 35 Jahre anschaut, seit der Wiedervereinigung, dann täuscht schon ein bisschen dieser Eindruck, den du gerade angesprochen hast, Titus. Im Schnitt hat das eigentlich immer so 1 bis 2 Monate gedauert, bis eine neue Regierung dann vereidigt wurde. Es gab eine große Ausnahme, das war 2017. Damals hat man einen Anlauf genommen, um eine Jamaika-Koalition zu bilden. Dann ist daraus nichts geworden und dann ist wieder eine große Koalition gekommen. Und damals hat es deshalb so ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Aber das war wirklich die Ausnahme von der Regel.
Die Wähler und Wählerinnen haben abgestimmt. Wir müssen auch nach dem Wahlabend in Wahrscheinlichkeiten und Szenarien denken. Und ein nicht ganz unwahrscheinliches Szenario ist die Bildung einer Koalition aus CDU und SPD. Für Unternehmen, Wirtschaft und Investoren ist das nicht die schlechteste Aussicht. Vorausgesetzt, die zahllosen Themen und Probleme enden nicht wieder im Klein-Klein-Kompromiss, sondern große, rasche und tragfähige Lösungen werden angestrebt. Am 10. März wissen wir vermutlich schon mehr. Da können Sie das nächste HVB-Marktbriefing streamen oder herunterladen. Vielen Dank an unser Expertenteam für die ersten Einschätzungen und Analysen nach der Bundestagswahl 2025. Die angesprochenen Studien sind in den Shownotes verlinkt.
Andreas Rees,
Philipp Gestakis
und Titus Groder sagen Tschüss und bis übernächste Woche.